Herr Jesus Christus, ich will dich nochmal so einladen und bitten, dass du so zu unseren Herzen sprichst. Dass wir in unserem Verstand, in unserem Herz, in unserem Geist von dir berührt werden. Amen. Liebe Geschwister, wir sind ja mitten im Lukas-Evangelium. Auch heute möchte ich gerne darin weitermachen. Wo sind wir gerade? Der Zusammenhang, wo diese Geschichte heute steht, im Lukas-Evangelium 11, die Verse 14 bis 28, die ich heute als Predigtext zugrunde lege, der Zusammenhang ist im Prinzip folgender. Jesus sendet weitere Jünger aus, 72 an der Zahl. Und auch sie erlebten, was es bedeutet, als königliche Minister gesandt zu sein. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, was das heißt. Sie erlebten solch eine göttliche Kraft in ihrer Nachfolge und in ihrem Dienst, dass selbst die Dämonen ihnen untertan waren, so heißt es in der Heiligen Schrift. Und Jesus bestätigt das im Lukas-Evangelium. Seht, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, sagt er. Und das sind Begriffe für dämonische Mächte. Das heißt, sie haben die Macht darüber. Sie haben Kraft in ihrer Nachfolge. Sie sind keine Hampelmänner, sondern sie sind Beauftragte ihres Herrn in Autorität. Christen haben Macht über böse Geister, weil Jesus Christus ihnen seine Autorität über die Machenschaften Satans gegeben hat. Und Jesus spricht seinen Jüngern sogar zu, was im geistlichen Bereich dann passiert, wenn sie unter seiner Autorität dienen. Satans Macht wird nämlich besiegt. Und im Lukas 10, Vers 18, da heißt es, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Aber Christus geht er noch weiter. Er sagt, das ist keine Spielerei, was da passiert. Er warnt sie auch davor. Er warnt auch seine Nachfolger, die satanischen und dämonischen Macht, ja nicht zu unterschätzen. Und womöglich noch stolz darüber zu werden, dass sie geistliche Kämpfe mit seiner Kraft gewonnen haben. Dann geht es weiter. Jesus lehrt darüber, mit welcher Motivation und innerer Haltung wir ihm nachfolgen und dienen sollen. Und er macht das sehr eindrücklich am Beispiel vom barmherzigen Samariter fest. Es geht eben nicht nur darum, alles zu wissen und dann das Richtige zu sagen, sondern es geht darum, das Richtige auch zu tun. Als nächstes ist in Jesu Lehre dann das Gebet dran. Er lehrt sie über das Gebet und über die Autorität, die sie im Gebet empfangen. Und der nächste Abschnitt, und das ist das, worüber ich heute predigen möchte, der beschreibt dann so einen geistlichen Kampf gegen Satan und seine Dämonen, die das Reich Gottes bekämpfen und in den jeder wahrhaftige Nachfolger Jesu letztlich hineingerät. Ob wir das wollen oder nicht, es ist eine Realität. Jesus macht seinen Nachfolgern deutlich, es gibt es, diese satanische, dämonische Realität. Es ist etwas, was mit unserem Leben zu tun hat. Und es gilt, dagegen zu bestehen. Und das gelingt nur durch die klare Anbindung an die Kraft und die Autorität des lebendigen Gottes. Und ich möchte uns den Predigttext vorlesen aus Lukas 11. Und er war dabei, einen stummen Dämon auszutreiben. Und es geschah, als der Dämon ausfuhr, dass der Stumme zu reden begann und die Leute wunderten sich. Einige von ihnen aber sagten, durch Beelzebul, den Fürsten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Andere forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel, um ihn in Versuchung zu führen. Er aber wusste, was in ihnen vorging und deshalb spricht er zu ihnen. Jedes Reich, das in sich gespalten ist, wird verwüstet und ein Haus fällt über das andere. Wenn nun auch der Satan in sich gespalten ist, wie kann denn sein Reich Bestand haben? Ihr sagt ja, dass ich die Dämonen durch Beelzebul austreibe. Wenn ich nun die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben dann eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich jedoch durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gelangt. Wenn ein Starker mit Waffen in der Hand seinen Hof bewacht, ist sein Besitz in Sicherheit. Wenn aber ein Stärkerer ihn angreift und ihn besiegt, nimmt er ihm die Rüstung, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wenn der unreine Geist aus dem Menschen ausgefahren ist, streift er durch die wasserlose Gegenden, sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich herkam. Und wenn er zurückkommt, findet er es gefegt und geschmückt. Dann geht er und holt 7 weitere Geister, die schlimmer sind als er. Und sie ziehen ein und lassen sich dort nieder. Und es steht um jeden Menschen am Ende schlimmer als zuvor. Und es geschah, als er das sagte, dass eine Frau aus der Menge ihre Stimme erhob und zu ihm sagte, selig der Schoß, der dich getragen hat und die Brüste, an denen du gesogen hast. Er aber sprach, selig vielmehr, die das Wort Gottes hören und bewahren. Darfst du mir ein Glas Wasser holen? So, ich hoffe, das geht jetzt wieder. Der Kampf Jesu mit dem Satan und seinen dämonischen Mächten durchzieht das ganze Lukas-Evangelium. Und auch für uns muss es klar sein, für uns ist es auch unmöglich, diesem geistlichen Konflikt zwischen dem Reich Gottes und den Mächten des Bösen neutral und unbeteiligt aus dem Weg zu gehen. Diese Worte machen deutlich, jeder wiedergeborene Nachfolger steht auch in diesem Krieg, ob er will oder nicht. Und es verlangt nach einer klaren Entscheidung, alle gottlosen Kompromisse mit Satan und seinen Dämonen zu beenden. Halbherzige Hingabe und nur teilweise Gehorsam machen letztendlich Tor und Tür für die Mächte und Dämonen Satans sehr, sehr weit auf. Schauen wir nochmal an, was ist eigentlich passiert. Zuerst einmal ist da wieder die Geschichte einer Heilung. Die Heilung eines Menschen, der stumm war. Stumm nicht aufgrund eines körperlichen Leidens, sondern aufgrund einer dämonischen Gebundenheit, lesen wir hier. Es ist ein völlig nüchterner Bericht. Jesus treibt einen Dämon aus, der einen Menschen in die Stummheit fesselt. Vielen Dank. An dieser Stelle aber wird diese Geschichte sehr schnell mehr, nämlich ein Gleichnis. Wie der Stumme nicht reden kann, so gibt es viele Menschen, die unter dem Einfluss des Teufels nicht mit Gott reden können, wo das angegriffen ist, wo das angefochten ist. Und das will der Böse, dass wir nicht mit Gott reden, dass wir uns nicht an ihn wenden, dass wir kein Vertrauen zu ihm haben. Menschen, die nicht wissen, dass und wie man beten soll, die stumm sind vor ihrem Schöpfer. Hier wird übrigens auch von einer Tatsache berichtet, die viele moderne Menschen, leider auch manche liberale theologische Richtungen rundweg ablehnen. Dämonische oder satanische Belastungen als Ursachen für allerlei Probleme. Und ich glaube, auch unter uns ist es vielen eher nicht so bewusst, dass viele Probleme und Schwierigkeiten in unserem Leben, besonders auch in unserem geistlichen Leben, ihre Ursache in den Angriffen und Gebundenheiten von Satan und seinen Dämonen haben. Wie viel Segen, wie viel Kraft, wie viel Göttliches wird uns dadurch geraubt? Jesus treibt also einen stummen Dämon aus und heilt damit einen stummen Menschen. Aber die Zuschauer, besonders auch hier wieder die Frommen, die ordnen das komplett falsch ein und greifen Jesus deswegen an. Man nimmt Jesus seine himmlische Berufung nicht ab und schreibt das übernatürlich Geschehene dem Teufel zu und fordert Zeichen. ist irgendwie pervers, was da passiert. Da passiert eine Heilung und die sagen, das passiert, weil der Böse das macht. Schlimmer noch, man beschuldigt sogar Jesus, selbst dämonisch besessen zu sein, und beschuldigt ihn, nicht der Messias, sondern letztlich ein falscher Prophet zu sein. Für Jesus ist diese Situation hier tatsächlich lebensgefährlich. Denn falsche Propheten gehören nach jüdischem Recht getötet. Was für eine kranke, grausame Beschuldigung. Jesus, der geliebte Sohn Gottes, viele haben das erlebt bei seiner Taufe, diese Zuwendung Gottes zu ihm, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war ein öffentliches Bekenntnis Gottes zu Jesus hin, in der Öffentlichkeit, das ganz viele mitgekriegt haben. Dieser geliebte Sohn Gottes soll einem Götzen und Fürsten des Abgrunds dienen und er soll jetzt mal ein paar Wunder tun, damit man ihn dann als Gott erkennen kann. So ist im Prinzip die Situation und so ist der Angriff auf ihn. Und dann heißt es, Jesus erkennt ihre Gedanken und gibt ihnen einen direkten Einblick in die geistliche Realität in den Versen 17 bis 23. Seine Aussage ist eigentlich einfach und anschaulich. Er sagt aus, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, zerstört sich selber. Jeder, der von 1 bis 3 denken kann, weiß das. Wenn du mit dir selber nicht im Klaren bist, dann bist du kraftlos. Dann kriegst du in der Regel das nicht auf die Reihe. Dann bist du zögerlich, kannst keine Entscheidung treffen, bist irgendwie gelähmt, bist gebremst. Und Jesus sagt das auch. Auch das ist im Geistlichen nichts anderes. Wenn du nicht klar bist, wenn du in dir gespalten bist, dann hast du keine Kraft, dann funktioniert das nicht. Das zerstört sich selber. Und geschichtlich konnte Jesus da wunderbar anknüpfen dran. Man hatte dazu in der jüngsten jüdischen Geschichte gutes Anschauungsmaterial. Ihre eigene Zwietracht untereinander hatte letztendlich immer eine Fremdherrschaft ausgelöst. Zuletzt waren die Römer ins Land gekommen und dem selbstständigen Judenstaat ein Ende gemacht. Und dieses Prinzip wendet Jesus jetzt an auf die Vorwürfe, er würde dem Satan dienen. Denn Satan hatte auch ein eigenes Reich. Und in diesem bösen Reich gibt es Rangordnungen, Strategien und Angriffsziele. Jesus macht deutlich, und das sollten wir uns gut merken, das Reich Satans ist genauso Realität wie das Reich Gottes. Wenn du glaubst an das Reich Gottes, dann musst du wissen, es gibt auch ein anderes Reich. Es gibt beides. Und unvorstellbar, dass der Satan in seinem eigenen Reich Zwietracht, Verrat oder Bekämpfen der eigenen Dämonen dulden würde. Das wird doch nicht funktionieren. Er würde ja den Bestand des eigenen Reiches damit gefährden. Und schon gar nicht kämpft der Boss, der Beelzebul, gegen seine eigenen Leute. Das wäre ja so etwas wie Bürgerkrieg im eigenen Reich. Das ist eigentlich eine ganz einleuchtende Argumentation Jesu. Aber er setzt noch einen drauf. In Vers 19 heißt es, wenn ich aber die Dämonen angeblich durch Beelzebul austreibe, durch wen bitteschön treiben sie dann eure eigenen Söhne aus? Dazu müssen wir wissen, dass die Söhne, von denen hier die Rede ist, die Schüler der Pharisäer sind, die Jesus gerade angreifen. Ein starkes Stück also. Sie lehren ihre eigenen Schüler, Dämonen auszutreiben. Das war für Juden nichts Frommes, nichts Fremdes, an dämonische Realitäten zu glauben und Befreiungsdienste zu machen. Das gab es auch im Talmud. Und bei Jesus, der Ähnliches tut, soll dann plötzlich der Teufel der Urheber dieser Kräfte zu Dämonenaustreibungen sein? Und überhaupt fordern sie noch Zeichen vom Himmel, die bitteschön Jesu göttliche Kraft darstellen sollen und nicht die von Satan. Geht's noch? Das ist völlig daneben, diese Argumentation und diese Angriffe. Und sie verkennen völlig, dass das Zeichen von Himmel ja schon längst da ist. Wenn ich aber, so sagt Jesus, die Dämonen durch Gottes Finger austreibe, dann ist ja das Reich Gottes schon längst zu euch gekommen. Scheidet der Teufel also als Ursache von Jesu Wundern aus, so argumentiert Jesus, dann bleibt nur Gott als Ursache übrig. Denn solche Austreibungen von Dämonen sind durch rein menschliche Kräfte nicht unmöglich. Die lachen sich darüber tot, wenn du das nur menschlich versuchst. Hier ist ein Zusammenhang, da möchte ich eindrücklich nochmal vorwarnen. Ich habe immer wieder gehört, wenn das übernatürliche Wirken Gottes und seines Heiligen Geistes in Gemeinden oder bei bestimmten Menschen sichtbar gesehen wird oder geschehen ist, dass manche dann sehr schnell damit um die Ecke kamen, dies auf den sogenannten Geist von unten zu schieben. Vorsicht! Wie schnell lehnen wir hier Gottes souveränes Handeln ab? Und das hat erheblich negative Konsequenzen. Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein und Gott in eine bestimmte Schublade nur schieben, und er darf nur so handeln, wie ich mir das vorstellen kann. Das tut Gott nicht. Gott ist souverän. Und er handelt über Bitten und Verstehen. Und er handelt souverän. Und er handelt in Kraft. Und wir müssen das nicht immer alles begreifen. Wenn Jesus heilt, befreit, freisetzt oder wie auch immer, Menschen segnet, auch vielleicht durch unseren Dienst, dann ist das niemals der Geist von unten. Denn Jesus ist nicht der Handlanger Satans, sondern er erweist sich gerade in den Manifestationen des Heiligen Geistes stärker als der Satan. Denn der Geist weht, wo er will. Ich weiß noch die Diskussion, das ist noch gar nicht lange her, in den Gemeinden rauf und runter, als es mit Toronto war. Das ist der Geist von unten, wurde dann in Idea groß proklamiert. Komischerweise aus dieser Gemeinde ist eine missionarische Bewegung entstanden, die fast ganz Afrika erreicht hat. Die weltweit immer noch funktioniert, und diese Gemeinde gibt es immer noch. Man kann dazu stehen, wie man will. Aber bitte sag nicht gleich, das ist was Böses, was Dämonisches. Da wird zur Ehre Gottes gelebt. Und da sind Phänomene aufgetreten, die wir nicht verstehen, die ich auch nicht verstehe. Aber wenn Gott die Ehre gegeben wird, dann kann er handeln und tun, wie er will. Ich kann mich erinnern an einen meiner ersten Jugendgottesdienste als Jugendpastor. Wir haben eine sogenannte Ministry-Zeit. Das heißt, wir haben Menschen nach vorne gebeten, haben gesagt, wir beten für euch. Wir haben gebetet, dass der Heilige Geist sie berührt. Und da fielen die um. Ich war völlig konsterniert und habe einen Krankenwagen gerufen. Und das war nichts, die waren kerngesund. Da hat einfach der Geist Gottes gewirkt. Ich habe mit sowas nie gerechnet. Bei einer Pastorenstudientagung war es meine Aufgabe, für meine Brüder der Pastoren zu beten. Auf einmal fiel der um. Wollten wir auch schon wieder einen Krankenwagen holen. Und er sagte, nee, ist alles gut. Ich kann nicht Gott in eine Schublade stecken und sagen, du darfst nur so handeln, wie ich das will. Ich gehe nicht rum und sage, nur dann ist es richtig, wenn du umfällst. Das werde ich nicht tun. Aber ich weiß, dass Gottes Geist Kraft hat und dass er weht da, wo er will. Und dass er wirkt da, wo er will. Gerade in den Manifestationen des Heiligen Geistes sehen wir, dass Jesus Christus stärker ist als der Satan. Handelt aber Gott durch die Wunder Jesu und seiner Nachfolger, dann ist das Reich Gottes wirklich gekommen. Und liebe Geschwister, mich versetzt es eher in Alarmbereitschaft, wenn die Zeichen und Wunder des Reiches Gottes ausbleiben. Denn dann ist es offensichtlich nicht so nah, wie wir vielleicht denken. Interessant. Jesus spricht hier auch davon, dass er die Dämonen durch den Finger Gottes austreibt. Auch wieder so eine merkwürdige Formulierung. Was bedeutet das eigentlich? Jesus hat hier einen Ausdruck aus der Exodus-Geschichte, aus 2. Mose genommen. Das heißt, gerade jetzt, wo er geistlich wirkt und gegen die Gewalten und Mächte ankämpft, findet in seinen Augen ein neuer Exodus statt, ein neuer Auszug, nämlich der endgültige Auszug aus der Macht der Sünde, des Todes und des Teufels hinein in die neue Schöpfung, die Christus uns erwirkt. Im Heiligen Geist ist der Finger Gottes bei uns. Aber wenn wir den Heiligen Geist klein und unbedeutsam machen, was dann? Jesus bekräftigt es in den Versen 21 bis 22 noch einmal. Jesus ist stärker als der Satan. Aber er macht auch deutlich, dass Satan und seine Dämonen trotzdem stark sind und ihren Hof, ihren Palast, ihren Einflussbereich bewachen und darum mit aller Macht bekämpfen werden. Das dürfen wir niemals unterschätzen. Das Problem, wenn wir nicht mit der natürlichen Kraft Gottes rechnen, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes nicht kennen oder schlimmer noch, einfach ablehnen, dann glauben wir in der Regel auch nicht an die Macht Satans und seiner Dämonen. Aber das ist geistlich gesehen ein richtiges K.O.-Argument. Es ist dumm und leichtsinnig. Denn dann gehen wir dem Satan auf dem Leim und er kann uns rauben, was immer er will. Deshalb fordert Jesus dann auch eine klare Entscheidung in Vers 23. Und er sagt es sehr, sehr pointiert. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Wer diese Situation hier, wo er Heilung und das alles erlebt, wo er den Kampf gegen Satan letztendlich durchführt und mit übernatürlicher Kraft letztendlich auch besiegt. Wer das ablehnt, der ist auch gegen Jesus. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Dieser Vers wird oft aus dem Zusammenhang gerissen. Und es wird lediglich darauf ausgelegt, ob wir Jesus anerkennen oder nicht. Hier geht es um mehr. Hier geht es nicht nur grundsätzlich darum, Jesus gut zu finden oder ob ich für ihn bin oder nicht. Hier geht es vor allem darum, im vollen Maß anzunehmen, wie er handelt und was seine Ziele sind. Nämlich die Werke des Teufels zu zerstören und die Menschen aus seinen Klauen zu befreien und sie in sein ewiges Reich hineinzuretten. Er ist der Einzige, der Satan auf diese Weise besiegen kann. Er ist stärker als Satan, weil er ohne Sünde und deshalb für Satan unbesiegbar ist. Und Jesus stellt klar, dass es sich hier um einen Kampf auf Leben und Tod zwischen dem Messias und dem Satan handelt. Und dass es bei diesem Kampf keine Neutralität gibt. Bis heute nicht. Jeder Mensch muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht. Wenn du dich, wie die Pharisäer, entscheidest, Jesu und sein Handeln auf der Seite des Satans zu sehen, dann hast du definitiv die falsche Wahl getroffen. Es wurde zur größten Tragik in der Geschichte des jüdischen Volkes, dass seine Führer mehrheitlich gegen Jesus und gegen sein übernatürliches Handeln Stellung bezogen haben. Sie schlugen die Warnung aus Lukas 11, 23 tatsächlich in den Wind. Und das ist bis heute noch so, dass Menschen Jesus und sein Wirken, vor allen Dingen sein Wirken, ablehnen. Leider manchmal auch die Frommen, wenn sie die Kraftwirkung des Heiligen Geistes nicht Gott, sondern Satan zuschieben. Wo ist dein Platz? Entweder bei Jesus oder bei Satan. Ein drittes gibt's nicht. Und Jesus setzt den Punkto Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit und Klarheit noch einen drauf. Und ich lese uns noch einmal die Verse 24 bis 26. Wenn der unreine Geist aus dem Menschen ausgefahren ist, streift er durch wasserlose Gegenden, sucht Ruhe und findet sie nicht. Das heißt, wenn wir freigemacht sind, wenn Jesus unser Herr und Heiland ist und er uns befreit hat Und das, was von uns weg ist, das gibt nicht unbedingt Ruhe, sondern das sucht. Das streift durch wasserlose Gegenden, sucht Ruhe und findet sie nicht. Und dann sagt er, ich will in mein Haus zurückkehren, von wo ich herkam. Und wenn er zurückkommt, findet er es gefegt und geschmückt. Dann geht er und holt 7 weitere Geister, die schlimmer sind als er, und sie ziehen ein und lassen sich dort nieder. Und es steht am Ende um jenen Menschen am Ende schlimmer als je zuvor. Dieser Kampf auf Leben und Tod mit dem Satan, der hört nicht auf, wenn wir einmal eine klare Entscheidung für Jesus getroffen haben, wenn wir aus der Macht des Satans durch Jesus Heilshandeln gerissen werden. Jesus gewinnt diesen Kampf, wir werden frei, aber der Angriff geht weiter, der hört nicht auf. Solange wir nicht endgültig in der Ewigkeit mit unserem Herrn Jesus vereint sind, so lange wird der Satan darum kämpfen, uns zurück in seinen Machtbereich zu ziehen. Er wird bis dahin nicht aufhören, das sagt die Heilige Schrift. Bitte vergesst diese Tatsache nicht. Jesus macht deutlich, da, wo der Dämon, der unreine Geist, die satanische Macht vom Menschen ausgefahren ist, ist es noch nicht vorbei. Der Geist zieht ruhelos umher durch die Einöde. Die Einöde ist der Ort, wo der Heilige Geist nicht ist. Dort zieht er ruhelos umher, ob er nicht wieder eine Behausung findet. Die Kompromisse in uns sind die beste Landebahn, dass er wieder eine Behausung finden kann in uns. Da die Schöpfung, auch die unsichtbare Schöpfung der Welt der Geister, auf Leiblichkeit angelegt ist, sehnen sich die Dämonen nach einer leibhaftigen Behausung. Und bleibt die Suche des Dämons vergeblich, dann überlegt er sich, ob er nicht in die frühere Behausung zurückkehren soll. Und dieses frühere Haus ist niemand anders als der Mensch, aus dem er ausfahren musste. Jesus lehrt uns hier eindringlich, die Welt des Bösen hat eine unglaubliche Zähigkeit und Beharrlichkeit. Das kann man auch menschlich ganz leicht erklären. Das war aus diesem Bereich von Süchten. Wenn jemand in einer Sucht wirklich verstrickt ist und selbst wenn er sich entscheidet, ich ende diese Sucht, ich mache das nicht mehr weiter, damit bist du noch nicht frei. Du hast zwar den Schritt aus dieser Sucht gemacht, aber es ist noch ein langer Weg, auch aus dieser Sucht zu bleiben. Und jeder, der mit Süchten zu kämpfen hat, weiß das und hat es durchbuchstabiert. Und ganz viele, die mit Süchten zu tun haben, erleben Rückschläge. Und zwar gewaltige Rückschläge. Und oft sogar solche Rückschläge, ein Alkoholiker, der jahrelang trocken war und der wieder anfängt zu trinken, wird meist schlimmer dran sein, als wie es vorher war. Und das ist genau dieses geistliche Prinzip, was Jesus hier beschreibt. Und die Bibel sagt nicht umsonst in 1. Korinther, wo Paulus sagt, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Es ist eine eindringliche Warnung unseres Herrn, das nicht zu unterschätzen. Es ist nicht damit alles geregelt, dass du deine Fahrkarte im Himmel hast, sondern Tag für Tag ist es ein Kampf. Wirklich diesen Machenschaften des Bösen, der dich zurückhaben will, um jeden Preis dich nicht einfangen zu lassen, sondern bei Jesus zu bleiben. Und Jesus fährt fort und wenn er kommt, findet er sein altes Quartier sauber und geschmückt. Aber ich habe es ergänzt, geistlos. Wie anders wäre es, wenn Jesus folgenden Satz sagen würde. Und wenn er kommt, dann findet er sein Haus besetzt und von einem neuen Herrn regiert. Das kannst du. Du kannst Jesus immer wieder einladen, in dein Haus zu kommen. Immer wieder Klarheit in der Nachfolge zu finden. Wir alle machen Fehler. Wir alle verlieren hier und da unseren Kampf. Wir alle fallen auf die Sünde rein. Wir alle lassen uns angreifen und anfechten. Aber wie geht's dann weiter? Lassen wir es einfach laufen und sagen, naja, ist ein bisschen peinlich, da habe ich jetzt eine Sünde in meinem Leben, außerdem ist sie gar nicht so schlecht, das ist für mich so ein kleiner Ausweg, so eine kleine Belohnung. Und dann lasse ich das einfach laufen. Damit machst du Tür und Tor auf. Aber wenn du sagst, Herr, ich brauche deine Reinigung, ich brauche deine Kraft, ich brauche Klarheit, ich möchte dir folgen, wirklich mit Klarheit. Und wenn du mir zeigst, in meinem Leben sind Dinge, die schräg laufen, dann bitte Herr, dann lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass diese Dinge wieder gerade kommen. Dann ist dein Haus besetzt. Und der Dämon kann anklopfen, so viel er will. Er kommt da nicht rein, weil Jesus drin ist. Aber wir leben in zu vielen Kompromissen. Dann ist da Raum fürs Böse. Das ist oft unser wirkliches Problem, dass Jesus uns nicht wirklich durch seinen Heiligen Geist besetzt und regiert. Dass wir so oft ein Sowohl-als-auch-Leben leben. So viele falsche Kompromisse, die wir in unserem Leben eingehen, machen dem Bösen Tor und Tür auf. Und wir wundern uns, warum wir geistlich nicht weiterkommen, warum uns Angst und Kraftlosigkeit plagen und warum der Glaube letztlich in unserem Leben nur noch eine Nebenrolle spielt. Jesus macht es mehr als deutlich. Mach die Türen zu für den Bösen. Durch klare Nachfolge, durch die Erlaubnis, dass Jesus mit seinem Heiligen Geist in alle Bereiche deines Lebens einziehen darf. Und du musst da nicht in den Krümmel suchen. Gottes Geist ist souverän. Der zeigt dir, wo das Problem ist, wenn es ein Problem gibt. Und er ermutigt dich, wenn keins gibt. Viele denken, dabei muss man ja sehr perfekt sein und fehlerlos sein. Und das Ganze wird dann ein unendlicher Krampf. Darüber lacht der Böse und hofft, dass du es nie begreifen wirst. Gib Jesus und dem Heiligen Geist mehr Raum in dir und er wird dich verändern. Er zeigt dir schon, welche falschen Kompromisse es in deinem Leben gibt. Und er gibt dir Weisung in den Entscheidungen, die du treffen sollst. Und er gibt dir Kraft, diesen Kampf zu bestehen. Und er wird dir auch deutlich machen, du musst keine Angst haben, dass etwas in deinem Leben fehlen wird, nachdem du vielleicht so eine Sehnsucht hast. Wenn er dir etwas wegnehmen wird, dann nur etwas, das dir schadet. Aber im Gegenzug schenkt er dir im Austausch dafür die Fülle seines Lebens. Der Böse, der wird uns belügen und uns immer darin versuchen, dass wir etwas behalten wollen, was uns schadet und mit dem er uns anklagen kann und damit manipulieren kann. Lass Jesus endlich deine Dämonen aus deinem Leben rausschmeißen und werde frei. Folge Jesus endlich konsequent nach und gib dem Heiligen Geist Raum in dir und du bleibst frei. Das ist der einzige Weg, dem Satan und seinen Dämonen dauerhaft zu entkommen. Wenn der befreite Mensch dann nicht konsequent Jesus nachfolgt, bleibt er dem Bösen zugänglich. Welche Macht uns letztlich regiert, hängt also von der Entscheidung für oder gegen Jesus, grundsätzlich und in jeder Lebenssituation ab. Nachdem du durch deine Hinwendung zu Jesus deine Entscheidungsfähigkeit zurückgewonnen hast, kannst du eine klare Entscheidung für Jesus treffen und für seinen Heiligen Geist und damit gegen Satan. Lass in deinem Leben nicht zu, dass der Böse wieder Macht gewinnt. Lass den Dämonen keine Chance, dein Leben in welcher Form auch immer zu belasten. Vor einigen Jahren habe ich in meinem Leben eine Situation gehabt, wo ich einfach einen Kompromiss zugelassen habe und einfach stehen ablassen. Ich bin Jesus weiter nachgefolgt. Ich habe gebetet, habe mit ihm geredet, habe ihm auch gedient. Aber es gab eine Situation, da habe ich gesagt, Jesus, da kommst du nicht dran. Die behalte ich für mich. Ich glaube gar nicht, dass ich das so bewusst geklärt habe, aber ich habe mich einfach dem verwehrt, dass da etwas in meinem Leben ist, was Sünde ist, was raus muss. Und ich bin ganz schön in eine Krise gekommen. Ich lag ganz nah an einem Burnout, weil das irgendwo in mir was gemacht hat. Dass ich einerseits versucht habe, zu kämpfen, zu machen, zu tun, Jesus nachzufolgen, aber ich bin immer an der Grenze gestoßen. Ich bin nicht weitergekommen. Und das macht was mit dir. Das ist fürchterlich anstrengend. Da musst du was verdecken, was verbergen, was unten halten und da willst du weitergehen. Und Jesus zieht dich und möchte mit dir weitergehen. Und an diesem Kampf wäre ich fast gescheitert. Bis ein Freund mir sagte, den hatte Gottes Geist geschickt hat, gesagt, das in deinem Leben, das bring Jesus, mir wird es gut gehen. Und das habe ich gemacht. Bin auf die Knie gegangen, habe Jesus das gebeichtet. Und habe gesagt, was sei der, wusste es ja eh. Habe das Jesus gebracht, habe ihn um Vergebung gebeten. Und er hat mich frei gemacht. Und diese Mauer, wo ich immer gegen gelaufen war, die brach ein. Ich bin einen Schritt weiter gekommen im Glauben. Und ich durfte ganz neu erleben, welche Freiheit da drin ist. Und die Scham, das, was mich anklagt, das ist zerbrochen. Das war weg. Es gibt eine neue Freiheit. Lass in deinem Leben nicht zu, dass der Böse wieder Macht gewinnt. Lass den Dämonen keine Chance, dein Leben in welcher Form auch immer zu belasten. Selig ist, der das Wort Gottes hört und bewahrt. Amen. Herr Jesus Christus, ich will dir danken, dass du der Sieger bist, dass du der Sieger von Golgatha bist, Herr, der allem Dämonischen und Satanischen ein Ende bereiten kann, Herr. Aber wir leben in einer Welt, in der Angriffe, in der der Böse immer wieder versuchen will, uns zurückzuhaben, Herr. Wir unterschätzen das oft. Und ich bete, dass du uns sensibel machst und uns klar machst in unserer Nachfolge. Ich bete, dass der Heilige Geist uns ganz und gar ausfüllen kann, dass unser Haus gefüllt ist mit dem Geist Gottes, dass unser Haus voll ist mit Jesus. Und dass es nicht sowohl, dass es ein paar Räume gibt, in denen Jesus ist und ein paar Räume, in denen er nicht ist. Weil er wird versuchen, in diese Räume reinzukommen. Herr Jesus, gib uns den Mut und die Kraft, klar zu sein. Amen.